Ich möchte mich gern kurz vorstellen für die, die mich noch nicht kennen. Ich war zwar auch schon einmal hier. Johannes Dahms, verheiratet, hier zu sehen. Einen kleinen Sohn, bald dann noch ein zweites Kind. Wir wissen noch nicht, was es wird. Ich komme auch aus der christlichen Versammlung in der Weizstraße hier in Kiel. Und ja, ich darf heute was zu dem Bibeltext sagen, den Jochen uns netterweise eben vorgelesen hat. Zuerst möchte ich gerne nochmal einen kleinen Rückbezug geben zu dem, was wir in letzter Zeit so gehört haben. Wir haben uns ja in Lukas 6 mit Teilen aus der sogenannten Bergpredigt, manche nennen es auch die Feldrede, beschäftigt. Und Jesus hat da viele anspruchsvolle Sachen zu uns gesagt. Jeder Prediger, der eine Predigt hält, hat den Wunsch, dass diejenigen, die ihn hören, sich was davon mitnehmen können. Dass sie nicht einfach nur rausgehen und sagen, ja, war toll, oder Mann, hatte der eine coole Krawatte an, oder die Musik war heute echt schön. Kein Problem, die Musik ist schön. Aber ein Prediger wünscht sich, und ich wünsche mir das auch, dass jeder von euch idealerweise heute hier aus diesem Raum rausgeht und sich etwas mitnimmt, was sein Leben nachhaltig verändert. Das ist hier, soll hier keine Rede sein. Ich sage das jetzt mal etwas flapsig, wie die von vielen Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben, die vieles sagen und es nachher so nicht halten. Reden, die unser Leben nicht wirklich verändern und die uns nachher vielleicht sogar den Kamm schwellen lassen, weil das alles irgendwie so leere Worte waren. Das, was wir heute hier hören wollen, das sollen Worte des Lebens sein, Worte Gottes, Worte, die in unser Leben hineinsprechen und sie verändern. Und das wünsche ich mir. Und das hat sich auch Jesus gewünscht, als er seine Predigt gehalten hat. Darum wird es nämlich heute gehen. Jesus sagt eine ganze Menge theoretischer Sachen und dann kommt er zu dem Text, mit dem wir uns heute beschäftigen. Bevor wir jetzt aber zu diesem Text kommen, habe ich noch was Besonderes mitgebracht. Markus hat es eben schon hochgehalten. Ich war im Weihnachtsurlaub zu Hause. Direkt neben meinem Gymnasium, meiner alten Schule, gibt es eine Brauerei. Da waren wir früher ganz gerne, so nach der Schule, mit einem sehr leckeren Bier. Ich habe auch so eine Flasche mitgebracht. Die ist noch nicht geöffnet, ist noch voll. Und ja, jetzt habe ich einfach die Frage in die Runde, ob einer mutig genug ist, den ersten Schluck aus dieser Flasche zu trinken. Freiwillige vor. Na, Leute, wenn euch einer ein Freibier, Silas, wenn euch einer ein Freibier anbietet, dann müsst ihr doch zugreifen, oder? Darfst nach vorne kommen. Darfst du auch gerne selbst öffnen. Und was war drin? Ja, sehr schön. Danke, Silas. Also bei uns in der Gemeinde ist es eine Regel, dass man keinen Alkohol mit ins Haus bringt. Und da ich nicht wusste, wie die Regeln hier sind, habe ich gesagt, ich breche diese Regel nicht. Ich habe die Flasche schon früher leer getrunken und habe sie wieder aufgefüllt mit Wasser. Aber diese Enttäuschung, die Silas jetzt gerade so ein bisschen erlebt hat, die der ein oder andere von euch bestimmt gut nachvollziehen kann, diese Enttäuschung, die möchte uns Jesus eigentlich ersparen. Und genau darum soll es in diesem Text gehen. Ich habe uns hier ein Bild mitgebracht von einer Flasche, die in ein Glas gegossen wird, in dem Fall kein Bier, sondern Whisky. Und in Punkt 1 soll es um das Etikett gehen, das auf dieser Flasche drauf ist und das eigentlich verspricht, was auch in dieser Flasche drin sein soll. Dazu möchte ich nochmal den ersten Teil des Textes lesen. Da heißt es, ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte und ein schlechter Baum keine guten. Einen Baum erkennt man an seinen Früchten, von Dornen pflückt man keine Feigen und von Gestrüpp kann man keine Weintrauben ernten. Ich denke, das ist was ganz Natürliches. Wenn wir in den Garten gehen, ich bin jetzt nicht so der Biologe, für mich ist ein Baum ein Stamm mit vielen Ästen und ein paar grüne Blätter dran. Und mir fällt das echt schwer, manchmal so zu unterscheiden, was ist ein Birnenbaum, was ist ein Apfelbaum, was ist ein Baum, wo vielleicht Pflaumen dran wachsen. Aber wisst ihr was? Wenn die Dinger dranhängen, dann erkenne ich das, was das für ein Baum ist. Ja? Und das ist ganz natürlich. Ein Baum, der von seiner Wesensart ein Apfelbaum ist, der wird Äpfel tragen. Da muss man gar nichts für tun. Ja? Da muss man nicht irgendwie den Baum besonders gießen, dass der Äpfel trägt. Sondern dieser Baum, den ich so als Pflänzchen vielleicht gekauft habe. Der Verkäufer hat mir versprochen, dass das mal ein Apfelbaum wird. Das kann ich dann einige Jahre später prüfen, wenn er groß ist und dann auch Äpfel trägt. Wenn es dann Birnen sind, ist die Frage, ob dann die 2 Jahre Garantie ausreichen bis zum Birnentragen und ob ich den noch zurückgeben kann. Vermutlich nicht. Sehr enttäuschend, wenn dieser Baum dann das nicht bringt, was ich eigentlich erwartet habe. Und so ist es genauso mit dieser Bierflasche. Es steht groß und verheißungsvoll was drauf, sieht sogar groß und schön aus, vielleicht schöner als so manche andere Bierflasche. Aber wenn nicht das drin ist, was draufsteht, bringt mir das ja nichts. Ja? Aber erst, wenn ich aus der Flasche getrunken habe, kann ich wirklich sagen, ob auch das drin ist, was draufsteht. Und jetzt die Frage an dich. Wie ist es bei dir? Bist du das, was auf dir draufsteht? Viele Christen, junge Christen vor allem, vielleicht auch einige von euch, tragen diese wunderbaren Bändchen. What would Jesus do? Andere tragen T-Shirts, wo fromme Sprüche draufstehen. Ich trage ab und zu auch mal so ein T-Shirt. Alles nicht schlecht. Manche haben vielleicht einen Fisch auf dem Auto hinten drauf. Oder manche erzählen einfach lautstark. Ich bin Christ, ich bin auch ein ganz guter Christ. Ja, ich bin bei uns in der Band und eine tolle Gemeinde. Wir sind 500 Leute. Wenn man da dabei ist, dann das ist schon richtiges, lebendiges Christsein. Aber ist es das wirklich? Ist dieses Etikett, das du mit dir rumträgst, das, was du wirklich bist? Naja, fremde Menschen können schlecht aus euch trinken oder Äpfel von euren Händen pflücken. In dem Fall ist es gar nicht so leicht, auf den ersten Blick festzustellen, ob du das bist, was du vorgibst zu sein. Stell dir mal diese Frage: Wie ist das an der Uni, an deinem Arbeitsplatz, in der Schule, mit deinen vielleicht noch nicht gläubigen Kumpels? Sehen diese Kumpels, die oft mit dir zusammen sind, die vielleicht, wenn du an der Uni bist und studierst, alle deine Vorlesungen mit dir belegen, vielleicht jedes Mal sogar auf dem Platz neben dir sitzen, sehen die, dass du ein Christ bist? Sehen die, dass du das umsetzt, was Jesus von uns in diesem hohen Anspruch aus der Bergpredigt verlangt? Oder bist du nur eine Show? Bist du eine reine Enttäuschung? Jemand, der in guten Zeiten und da, wo das auch angenehm ist, das Christsein vor sich herträgt, vielleicht hier in diesem Gottesdienst, wo viele andere junge Christen sind und wo das ganz toll und vielleicht auch cool ist, dabei zu sein, der vielleicht am lautesten singt und die Hände am höchsten hebt. Ich übertreibe das jetzt mal ein bisschen, damit auch alle sehen, dass er ein ganz toller Christ ist, der aber in der Schule seinen Mund nicht aufbekommt. Bist du echt oder bist du eine Enttäuschung? Und schau dir dabei nicht nur andere an. Man ist schnell immer dabei, dass man sich den anderen anschaut und sagt, das, was er da getan hat, das sieht aber nicht so christlich aus. Ja, ich kenne das von meinen Kollegen. Menschen, die mit Gott nicht viel zu tun haben und die Bibel auch nicht so gut kennen, die wissen auf einmal richtig gut, was ein Christ so alles sein sollte und was er nicht sein sollte, wenn sie einen Christen vor sich haben. Und das kriegt man manchmal auch vorgehalten und das kann ziemlich peinlich werden. Ist es bei mir auch schon öfter geworden, wo man richtig rot anläuft und nicht vor Zorn, sondern vor Scham. Es ist leicht, andere sich anzuschauen und dann mit dem Finger auf sie zu zeigen. Aber am besten kannst du dich selbst anschauen. Und das solltest du. Als allererstes solltest du dich anschauen. Das haben wir letztes Mal gehört. Du solltest den Balken aus deinem Auge ziehen, bevor du den Splitter bei dem Nächsten entfernst. Das war die Aussage von Jesus. Also schau dich an. Schau dich an und guck, ob in dir das ist, was bei dir draufsteht, was du vorgibst zu sein. Damit Menschen, die mit dir konfrontiert werden, Menschen, denen du etwas von Jesus weitergeben willst, nicht nur von deinem T-Shirt beeindruckt sind, sondern auch von deinem Leben. Und damit komme ich zum nächsten Punkt, zu der Füllung. Die Füllung, auf die es eigentlich ankommt, die viel wichtiger ist. Ja, ich kann Bier in eine Glasflasche umfüllen, auf der Wasser steht. Das Bier schmeckt trotzdem genauso gut. Es ist am schönsten, wenn es alles zusammenpasst, aber eigentlich kommt es auf die Füllung an. Und auch da möchte ich gern ein Stück aus dem Text weiterlesen. Es heißt dort, ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil er in seinem Herzen gut ist. Ein böser Mensch bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Dein Reden ist von dem bestimmt, was in deinem Herzen ist. Jetzt kommt Jesus auf den Punkt. Jetzt spricht er hier nicht mehr von Bäumen, wo vielleicht nur die Botaniker mithalten können. Jetzt spricht er von dir. Jetzt spricht er von deinem Herzen, von dem, was in dir ist. Und ich, wenn ich hier von einer Bierflasche oder von einer Whiskyflasche oder einem Glas rede, dann ist dieser Whisky oder dieses Bier, die Füllung, die da reingehört, das ist bei dir dein Herz. Und in dein Herz kannst letztendlich nur du allein hineinschauen und Gott. Wie sieht es in deinem Herzen aus? Und ich möchte da mal ganz grundlegend sagen, die Bibel sagt, dass es keinen Menschen gibt, der gut ist. Nicht einen einzigen. Könnt ihr nachlesen in Römer 3, Vers 10 folgende. Das heißt, wir alle gehören erst einmal zu dieser Kategorie, ein böser Mensch bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Und erst, wenn sich da was grundlegend ändert, dann können wir dieser gute Mensch sein, der Gutes hervorbringt, weil sein Herz gut ist. Was sich da ändert, da werde ich gleich drauf zu sprechen kommen. Ich möchte auch das mit dem Etikett nochmal auf dich übertragen. Es kommt nicht darauf an, ob auf deiner Stirn Atheist steht, ob auf deiner Stirn Christ steht oder vielleicht weltoffener Mensch, der sich mal so anschaut, was es da alles gibt. Es kommt darauf an, wie es in deinem Herzen aussieht. Wenn du in diese Bierflasche wieder Bier reinfüllen willst, dann musst du ungefähr 500 Kilometer fahren bis zu der Brauerei, wo man das Bier bekommen kann. Das ist nur so ein Provinzbier, das kann man hier nicht im Geschäft bekommen. Und da musst du das auffüllen lassen. Dann ist das Originalbier von dieser Brauerei wieder in dieser Flasche und dann stimmen Etikett und Füllung wieder überein. Wenn du willst, dass dein T-Shirt, wo deine christliche Konfession draufsteht, mit deinem Inneren übereinstimmt, dann musst du auch hier zum Urheber des Ganzen gehen. Wo kommt der Name Christ her? Von Christus. Der Name Christ bedeutet nicht, dass ich irgendwie, mich irgendwie auf Christus beziehe, in eine Kirche gehe, in der von Christus geredet wird oder vielleicht Geld spende an eine Organisation, die von Christus redet. Der Name Christ bedeutet, dass ich von Christus erfüllt bin. Wie eine Bierflasche mit Bier erfüllt ist, ist ein Christ mit Christus erfüllt. Und auch dazu gibt es Verse in der Bibel. Da sagt Jesus, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und bei ihm wohnen. Er sagt, wenn mich jemand liebt und wenn er sich ja nach meinem Wort richtet, nach dem, was ich hier vielleicht in dieser Bergpredigt gesagt habe, dann werde ich in ihm wohnen. Und noch grundlegender schreibt Johannes, alle, die Jesus Christus aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Erstens, du musst Jesus Christus in dein Herz aufnehmen. Es reicht nicht, Mitglied in irgendeiner Kirche zu sein oder ein schönes T-Shirt zu haben. Und zweitens, es geht um Jesus Christus. Hier wird ganz deutlich erwähnt, die an seinen Namen glaubten. Es geht nicht darum, dass du irgendwie an irgendeinen Gott glaubst, dass du denkst, ja, Jesus, das war so ein ganz cooler Prophet und so. Es geht darum, dass Jesus Christus höchstpersönlich der Mensch gewordene Gott ist, der dein Leben verändern will. Und solange er außerhalb deines Herzens ist, bringt dir das gar nichts. Du musst ihn drin haben. Du musst ihn reinholen. Und dann verspricht die Bibel dir, dass du ein Kind Gottes bist. Und das erst bedeutet, dass du ein gutes Herz hast. Und dass du überhaupt fähig bist, das Gute zu tun. Wenn du das nicht hast, dann kannst du so viel gute Sachen tun, so viel Geld für karitative Zwecke spenden und so viel Omas über die Straße helfen, wie du willst. Du wirst nichts Gutes tun können. Nichts, was vor Gott als gut zählt. Erst, wenn dein Herz gut geworden ist, wenn Jesus Christus in dein Herz eingezogen ist, dann kannst du Gutes tun. Das ist eine Natürlichkeit, wie bei dem Baum. Der Apfelbaum kann nicht, nur weil er das gerne möchte, Birnen hervorbringen. Es muss ein Birnbaum sein. Er muss verwandelt werden. Eine neue Schöpfung werden. Hast du Jesus in dein Herz aufgenommen? Wohnt er in deinem Herzen? Bist du bereit, ihn nicht nur zu lieben, sondern auch das zu tun, was er gesagt hat? Das ist gar nicht so leicht. Ich weiß, das ist meinem Leben. Oft sind mir andere Sachen wichtiger. Und vielleicht kennst du das auch, dass von Zeit zu Zeit andere Sachen wichtiger werden. Vielleicht hast du mal 2 Monate nicht in der Bibel gelesen, weil dein Studium so stressig war und du schon genug Schrift vor deinen Augen hattest. Vielleicht gehst du lieber abends mal mit deinen Kumpels weg, als die Bibelstunde in einer Gemeinde zu besuchen. Vielleicht ist dir dein Auto so wichtig, dass du nicht bereit bist, es vielleicht mal einem anderen aus deiner Gemeinde zu geben, der es benötigt, weil er ja einen Kratzer reinmachen könnte. Vielleicht ist es dir wichtiger, einen guten Beruf zu bekommen, viel Geld zu verdienen und dann vielleicht so viel unterwegs zu sein und so wenig Zeit zu haben, dass Gott ganz weit in den Hintergrund rücken muss. Es gibt, denke ich, viele Sachen, fast alles in dieser Welt kann für uns wichtiger werden als Gott. Und dann ist es wie, wenn ich Wasser in diese Flasche kippe. Selbst wenn vorher Bier drin war, wenn ich lang genug Wasser reinkippe, wird dieses Bier unendlich stark verdünnt. Es ist noch vorhanden. Jesus Christus, das sagt uns die Bibel, ist, wenn wir seine Kinder sind, dann lebt er in uns. Und dann geht er da auch nicht mehr raus. Aber wir können ihn durch diesen ganzen Mist, den es in dieser Welt gibt, verdünnen. Verdünnen bis zur Unkenntlichkeit. Bis es nicht mehr zu schmecken ist, dass da mal Bier drin war. Oder Jesus drin war. In dieser Flasche war mal Bier und bestimmt habe ich es nicht geschafft, jedes Molekül rauszuspülen. Aber das hat Silas bestimmt nicht mehr geschmeckt. Bist du ein Christ, der so verwässert ist, dass er selbst schon gar nicht mehr weiß, was noch in ihm wirklich drin steckt? Oder bist du ein Christ, bei dem Jesus an erster Stelle kommt, der alles andere, so schön es sein mag, zurückstellt, um Jesus zu gehorchen? Auch wenn es mal anders aussieht als in dieser Welt. Auch wenn es mal heißt, kein Sex vor der Ehe, was in dieser Welt total unnormal ist. Aber wenn Gott das sagt, wenn Gott das von dir will, bist du bereit, darauf zu achten, das zurückzustellen, um ihm gehorsam zu sein? Bist du bereit, deine Steuererklärung immer richtig zu machen? Obwohl man ja so leicht auch ganz viele Grauzonen ausloten kann, weil Jesus von dir will, dass du das offen und ehrlich alles machst? Bist du bereit, vielleicht auch mal deine Schuld einzugestehen, wo du richtig Mist gebaut hast, auch wenn es schwer ist? Bist du bereit, jemanden zu vergeben, der dir richtig wehgetan hat, weil Gott das von dir will und weil er dir vergeben hat? Das ist echt schwer. Das kann einen an seine Grenzen bringen. Das bringt einen oft an seine Grenzen. Und dann gibt es nur noch Jesus, der dir helfen kann, darüber hinauszugehen und das zu tun. Punkt 3. Zeit für die Wahrheit. Auch hier möchte ich den Text noch einmal vorlesen. Was nennt ihr mich immer zu Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Ich will euch zeigen, mit wem ich den vergleiche, der zu mir kommt, auf meine Worte hört und tut, was ich sage. Er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei so tief ausschachtet, dass er das Fundament auf Felsengrund legen kann. Wenn dann das Hochwasser kommt und die Flut gegen das Haus drückt, bleibt es stehen, denn es ist ja gut gegründet. Doch wer meine Worte hört und sich nicht danach richtet, ist wie ein Mann, der sein Haus ohne Fundament einfach auf die Erde setzt. Wenn dann die Flut gegen das Haus drückt, stürzt es in sich zusammen und wird völlig zerstört. Jesus spricht hier von diesen Menschen, die ihn Herrn nennen. Er spricht hier nicht von Atheisten, von Buddhisten, von Muslimen und anderen Menschen, die mit Jesus gar nichts am Hut haben. Er spricht von Menschen wie dir und mir. Die Menschen, die Jesus Christus im Mund tragen. Und zuallererst spricht er von Menschen, die ihn im Mund tragen und nicht auf ihn hören. Nicht das tun, was er sagt. Sein Anspruch als Prediger bei dieser Bergpredigt am Ende zu seinen Zuhörern ist ganz deutlich: Ihr müsst tun, was ich euch jetzt gesagt habe, egal wie schwer das geklungen hat. Ansonsten, so heißt es an anderer Stelle, habe ich euch nie gekannt, so heißt es bei Matthäus am Ende der Bergpredigt. Ich habe euch nie gekannt, ihr seid nicht meine Kinder gewesen, wenn ihr nicht getan habt, was ich euch gesagt habe. Ihr seid kein Apfelbaum, wenn ihr Birnen bringt. Ich denke, das Bild ist deutlich. Und dann kommt er zu diesem zweiten Bild nach dem Baum zu dem Haus. Ich möchte es gerne mal mit einem eigenen Bild verdeutlichen. Man kann sehr gut vorspielen, etwas zu sein. Ich habe das eben schon gesagt, als Menschen fällt es uns echt schwer, andere Menschen zu beurteilen, in ihr Herz zu schauen und zu sehen, ob dieser Mensch wirklich ein Christ ist, ob er wirklich das ist, was er vorgibt zu sein. Aber es gibt Situationen, da kommt das Wahre raus. Stellt euch eine Zahnpastatube vor. Wann kommt die Zahnpasta raus? Was muss man machen? Hat jemand eine Idee? Drücken, richtig. Unter Druck, da zeigt sich, wer du wirklich bist. Da kommt das raus, was in dir steckt. Wir haben es von dem Haus gelesen. Wenn die Flut an das Haus drückt, dann zeigt sich, wie dieses Haus gebaut ist. Wenn ich auf die Zahnpastatube drücke, dann zeigt sich, was in dieser Tube drin ist. Und auch hier ist es eine Art von Druck. Man könnte die Erdanziehungskraft, die zieht zwar in gewisser Weise, aber es ist eine Kraft, die erstmal wirken muss, damit die Flüssigkeit da rauskommt. Wenn du einem Astronaut die Flasche in die Hand drückst und er Pech hat, das Ganze nicht in Bewegung ist, dann kann er die Flasche umdrehen, da kommt gar nichts raus. Weil es keine Kraft gibt, die das hinaustreibt. Eine Flasche ist nicht so ein gutes Bild, deswegen habe ich die Tube genommen. Aber ich denke, es ist klar, was Jesus hier damit meint. Und ich möchte einmal aus der Bergpredigt in Matthäus einen Vers vorlesen, der das klar macht. Da sagt Jesus, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr wohl dafür? Denn das machen auch die Zöllner. Und wenn ihr nun zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Das tun auch die, die Gott nicht kennen. Was ist das Besonderes, wenn du einfach freundlich bist zu den Menschen, die freundlich zu dir sind? Ich kenne eine ganze Menge Menschen in meinem direkten Umfeld, die sind auf den ersten Blick wesentlich bessere Menschen als ich. Wesentlich bessere Menschen als die meisten von uns vermutlich hier. Das sind Menschen, die ihr Leben im Griff haben. Das sind Menschen, die richtig freundlich sind, richtig zuvorkommen, teilweise sogar bis zur Selbstaufgabe gegenüber Menschen, die sie zumindest so halbwegs ausstehen können. Aber Jesus spricht weiter. Er sagt, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Wann bist du ein Kind Gottes? Wenn du auch in Situationen, in denen der Druck groß wird, noch daran festhalten kannst, was Gott dir gesagt hat zu tun. Nicht aus deiner eigenen Kraft. Gott kann dir die Kraft dazu geben. Aber ich sehe das. Ich sehe das bei Menschen, die eben genauso gut leben, so vorbildlich leben, wo ich manchmal denke, Mann, wie stehe ich als Christ daneben? Wenn sie dann auf einmal mal anfangen, über Menschen zu reden, die sie nicht ausstehen können, die sie komisch finden. Menschen, die anders sind. Menschen, die ihnen vielleicht mal was getan haben. Die sie nicht bereit sind zu vergeben. Und da müssen wir uns an die eigene Nase packen. Wie sieht das bei dir aus? Menschen gegenüber, die dir wehgetan haben, vielleicht auch nicht, wir müssen vielleicht gar nicht so weit gehen, Politikern gegenüber, die einen riesen Bockmist bauen, nach deiner Meinung. Ich denke, jeder von uns kennt das, schlecht über andere zu reden, sich aufzuregen über irgendwelche Situationen und idiotischen Ideen, die jemand hat und umsetzt, gerade auch in der Politik. Ich sage nicht, dass die Ideen idiotisch sind, aber ich sage, dass wir sie oft für idiotisch halten. Vielleicht sind sie es auch. Das möchte ich hier nicht werten. Machst du den Unterschied? Machst du an dieser Stelle den Unterschied? Redest du nicht mit, wenn alle anderen lästern? Bist du bereit, einem anderen zu vergeben? Bist du vielleicht bereit, als Erster hinzugehen und auch um Vergebung zu bitten? Bist du der, der deine Feinde liebt, der vielleicht mit Menschen, mit denen du gar nichts anfangen kannst, auf die zugeht? Wenn du hier in diesen Gottesdienst reinkommst und da kommt ein Mensch rein, der stinkt, der sieht vielleicht auch ein bisschen behindert aus und trägt noch ein Sixpack in seiner Hand. Setzt du dich möglichst weit von ihm weg, um den Geruch nicht ertragen zu müssen? Oder bist du vielleicht der Erste, der auf ihn zugeht, ihm die Hand gibt, ihn fragt, wie er heißt und ins Gespräch mit ihm kommst? Welcher Mensch wärst du? Eine große Herausforderung, die Jesus uns da stellt. Ich möchte einmal einfach als Beispiel das zeigen, wie ein Mensch, der nicht Christ ist, und ein ganz vorbildliches Leben zu führen scheint, wie sich sein wahres Ich offenbart hat, nachdem er besser kennengelernt wurde. Ich habe das aus einem Buch, wo ein Mann, der sein Leben lang nach der Erfüllung seines Lebens gesucht hat und das in Esoterik, Buddhismus und vielen verschiedenen Richtungen gesucht hat, wie er über sein Leben schreibt. Schlussendlich hat er zu Gott gefunden. Er schreibt hier über seine Zeit im Buddhismus. Dort schreibt er: Schließlich bekam ich auch Kontakt zum tibetanischen Diamantenweg-Buddhismus. Der Lehrer dieses Weges wirkte ungemein faszinierend auf mich, da er eine Kraft ausstrahlte, die sehr überzeugend wirkte. Auch sagte er von sich, er sei befreit, hätte also sein Ego überwunden. Da ich im Laufe der Zeit die Person dieses Lehrers sehr genau beobachtete, bekam ich mehr und mehr Zweifel daran, ob er tatsächlich befreit sei. Wo er nur konnte, machte er das Christentum lächerlich und zeigte so ungeniert seinen Hang zu schönen Frauen, dass ich den Eindruck bekam, kein Ego zu haben, hieße in diesem Fall in erster Linie keine moralischen Barrieren mehr zu kennen. Das ist aus dem Buch Das Glück der Verlorenen, wo Menschen beschreiben, wie sie zum Glauben gekommen sind. Dieser Buddhismus ist auch in unserem Umfeld, ich weiß das sehr wohl, eine sehr interessante Richtung, eine Richtung, die ja so friedlich zu sein scheint, die irgendwie so zur Erfüllung zu führen scheint. Dieser Mann war einer der führenden Persönlichkeiten weltweit auf diesem Gebiet und bei näherer Betrachtung war er mindestens so menschlich wie jeder andere von uns und hatte genauso seine Fehler. Wie sieht das bei dir aus? Bist du bereit, Menschen nachhaltig in dein Leben hineinschauen zu lassen? Bist du bereit, Kontakte enger zu pflegen? Oder hast du vielleicht nur deswegen nur Freunde unter Christen und nicht unter deinen Kommilitonen, weil das so schwierig ist, mit den Kommilitonen die Maske aufrechtzuerhalten, nicht auszurutschen, nicht peinlich zu werden? Bist du bereit, die Herausforderung anzunehmen, auf andere Menschen zuzugehen, intensivere Beziehungen, Freundschaften mit ihnen zu pflegen, damit sie in dein Leben schauen können und sehen, was Jesus Christus in dem Leben eines Menschen verändern kann? Oder rennst du weg vor solchen Situationen? Versuchst du als Christ, möglichst dich immer in der Gemeinde aufzuhalten, da wo alles organisiert wird, da wo es ganz leicht ist, so zu leben, und nach draußen das möglichst auch zu trennen, damit dich keiner von deiner Gemeinde sieht, wenn du an der Uni unterwegs bist und deine lockeren Sprüche loslässt? Das wäre dann auch wieder sehr peinlich. Oder bist du echt? Bist du sowohl in der Gemeinde als auch an der Uni weitgehend der gleiche Mensch? Ist dein Leben eine leere Versprechung für andere Menschen oder ist es ein Wegweiser auf Gott hin? Und vielleicht hast du Jesus Christus noch gar nicht in dein Herz aufgenommen. Vielleicht hast du bisher immer gedacht, dass du ein Christ bist und hast heute Abend gemerkt, dass Jesus mehr verlangt. Vielleicht bist du auch ganz bewusst hierher gekommen und weißt, dass du gar kein Christ bist. Vielleicht hat dich jemand mitgeschleppt, vielleicht hat es dich mal interessiert, was das so ist, irgendwo aus der Werbung. Vielleicht sagt dir das alles sowieso nichts und du hast die letzten Predigten noch gar nicht mitbekommen. Den wichtigsten Punkt, den hast du heute mitbekommen. Wenn du wirklich willst, dass dein Leben zu etwas Gutem führen kann, dann musst du dein Herz verwandeln lassen. Dann musst du Jesus in dein Herz aufnehmen. Es wird nicht alles super. Du wirst trotzdem krank werden. Du wirst trotzdem mal eine schlechte Note schreiben. Du wirst auch trotzdem mal deinen Ausraster bekommen und dich nicht so heilig benehmen. Das ist ganz normal. Aber Gott kann sukzessive dein Leben verändern. Mehr und mehr. Ich komme aus einer gläubigen Familie, aus einer Familie, wo viel aus der Bibel gelesen wurde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diesen Scheiß, also auf Deutsch gesagt, so richtig zur Seite geworfen. Damit wollte ich nichts zu tun haben. Ich habe schön alles ausprobiert, Party gemacht, habe meinen Körper auch so ein bisschen bis zur Leistungsgrenze belastet, auch nicht zuletzt mit Alkohol. Und ich habe letztendlich gemerkt, dass das alles keine Erfüllung gibt. Ich bin immer eine leere Flasche geblieben. Jetzt bin ich eine volle Flasche. Und es fühlt sich echt gut an, eine volle Flasche zu sein. Voll mit Christus gefüllt. Ich komme zum Schluss. Jemand hat einmal gesagt, Menschen lesen kein Neues Testament, viele Menschen. Viele Menschen lesen kein Altes Testament. Sie lesen nicht das Matthäus, das Markus, das Lukas oder das Johannesevangelium. Aber ein Evangelium lesen sie. Und das bist du. Sie lesen in den Christen, die in ihrem Umfeld leben. Und das steht in der Bibel auch so ähnlich drin. Ich lese das einmal vor. Ihr zeigt ja selbst, dass ihr ein Brief von Christus seid, ausgefertigt durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, aufgezeichnet nicht auf Steintafeln, sondern auf menschlichen Herzen. Was für ein Brief bist du? Was lesen andere Menschen in dir, wenn sie dich lesen? Wenn du einem Menschen eine Bibel in die Hand drückst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er diese Bibel nicht lesen wird. Aber wenn er dich sieht, ist die Wahrscheinlichkeit genauso hoch, dass er dich liest und dass er ganz genau hinschaut und dass er jeden Fehler entdeckt. Aber vielleicht, nein, mit Sicherheit, auch ganz viele gute Sachen, wenn du wirklich davon erfüllt bist, wenn du echt die Früchte bringst, die du bringen solltest und wenn du ein Fundament hast, das richtig gebaut ist. Ich sage es mit anderen Worten, wenn du ein Fundamentalist bist. Das hört sich so negativ an in unserer Zeit, aber Fundamentalist heißt nur, dass du konsequent das lebst, was dein Glaube sagt. Und in der Bibel heißt das Feindesliebe. Das heißt nicht, die Waffe in die Hand zu nehmen und jemanden umzubringen. Das heißt Feindesliebe. Das heißt, bis zum Letzten zu gehen und sich selbst dran zu geben, so wie Jesus das getan hat und für uns am Kreuz gestorben ist. Das ist ein christlicher Fundamentalist, nichts anderes. Ich möchte mit einem Zitat von Spider-Man enden. Da hat der Onkel zu seinem Neffen gesagt, mit großer Macht geht auch große Verantwortung einher. Und wenn Gott, wenn Jesus Christus in deinem Herzen lebt, hast du eine große Verantwortung, wie du als Zeugnis vor anderen Menschen auftrittst. Denn damit ziehst du unter Umständen das Bild von Jesus Christus in den Dreck oder du hebst es empor.